der Jakobus fordert auf in der Bibel, naht euch zu Gott. Jakobus 4,8, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Bibelvers, wird aber eigentlich sehr missachtet oder überlesen oder, ja, wissen wir ja, aber es steckt sehr viel drin. Naht euch zu Gott ist die Aufforderung an die Gläubigen. Der Umkehrschluss sagt uns auch, man kann fern sein, auch als Gläubiger, weil der Brief ist ja an Gläubige geschrieben. Also man kann und man soll sich Gott nahen, ist die Aufforderung der Bibel. Also muss das auch möglich sein. Und für viele Menschen ist dieser Gott, den man ja noch nie gesehen hat, so unnahbar und so fern. Wie sollen wir uns Gott nahen? Oder kann man das überhaupt? Oder traut man sich überhaupt? Will man das überhaupt? Manche nahen sich Gott lieber nicht, weil sie haben vielleicht ein bisschen Angst vor ihm. Sie kennen ihn nicht so genau, das, was sie mal gehört haben. Und dass der liebe Gott immer ein grantiger Gott ist, haben sie mal gehört. Und man weiß nicht so recht, was erwartet einem da, wenn man sich Gott naht. Bleiben wir lieber mal ein bisschen in einem respektvollen Abstand. Dann haben wir auf Nummer sicher, weil dieser Gott, der könnte mir ja vielleicht reinreden in mein Leben. Wenn er mir zu nahe kommt oder ich ihm zu nahe komme, dann machen sie lieber ein bisschen einen Bogen rundum, machen ihr Programm in der Religion und lassen, wie man so schön sagt, den Herrgott einen guten Mann sein. Aber sie wollen sich eben eigentlich nicht so direkt nahen, weil der könnte ja irgendwie sie kritisieren, sie könnten was anders machen müssen, was ihnen ja nicht in den Kram passt. Aber der Grund für dieses Verhalten ist, dass sie diesen Gott, diesen Vatergott nicht kennen, wie er ist. Sie kennen ihn nicht als lieben Gott, Vater. Sie kennen ihn bloß von den Geschichten, die man über ihn erzählt hat und wo man sagt, naja, vielleicht ist es so und vielleicht aber auch nicht. Keiner weiß es so genau. Aber solche Gedankengänge sind eigentlich Gift für den Glaubenden. Jesus zum Beispiel sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und Gott ändert sich ja nicht. Gott, Vater, hat sich durch Jesus der Welt gezeigt. Schaut's hin, so bin ich. Ja, das reimt sich sogar. Schaut Jesus an, dann weißt du, wie der liebe Gott ist. Was tat Jesus? Er heilte, er befreite, er lehrte, er liebte die Menschen so sehr sogar, dass er sich noch dazu für die Menschen schlagen, verspotten und kreuzigen hat lassen. So hat sich Gott, der liebe Gott, Vater, den Menschen gezeigt durch Jesus Christus. Wer dann noch an diesen zornigen, strafenden, grantigen alten Mann glaubt, dem kann ich fast schon nicht helfen. Ja? Dann soll er einfach immer wieder Jesus anschauen. Vielleicht kommt er dann noch drauf, dass Gott so ist und immer so ist. Der Jakobus zum Beispiel schreibt dann in einem anderen Vers, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben kommt, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also jede gute Gabe kommt von Gott, dem Vater, und es kommt von oben herab. Und oben, ich habe es eh schon oft gesagt, oben meint man nicht hier oben, weil da kommt dann der obere Stock und irgendwann das Weltall, das hat mit dem nichts zu tun. Das ist nicht der Himmel, von dem die Bibel spricht, sondern eine oben oder eine höhere geistliche Region ist dieser Himmel oben, wo Gott, der Vater, sein Zuhause hat. Da kommen wir aber später noch genauer drauf, weil dort sollen wir uns ja hinbegeben, wenn wir uns Gott nahen. Aber wer diesen Gott Vater und diesen Jesus Christus, so wie er jetzt in der geistlichen Welt ist, einmal kennengelernt hat und ihm vielleicht sogar ein bisschen näher begegnet ist, der will das nicht mehr missen. Der stellt sich da nicht mehr so an. Der will immer wieder diese Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater haben, weil er ihn plötzlich kennengelernt hat, weil er gemerkt hat, Mensch, der ist ja wirklich so gut zu mir, der hilft mir ja tatsächlich, der tut ja was für mich. Und dann will man diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr missen. Durch Glauben an Jesus Christus kann man sich Gott nahen. Das ist die Basis der ganzen Sache. Ohne Glauben an Jesus Christus kannst du dich diesem lieben Gott, Vater, nicht nahen. Jesus selber sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg zum Vater. Und da meint er nicht, ich bin der Weg, wenn du mal gestorben bist und dann kommst du langsam mit Engelsflügeln dann vor Gott. Nein, jetzt und für alle Zeit ist Jesus der Weg zum Vater. Durch ihn, sagt uns die Schrift, durch Jesus dürfen und können wir uns Gott nahen, weil Jesus der Weg ist. Der Beweis ist Hebräer 7,25. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Und es bezieht sich auf Jesus als Hohepriester. Durch ihn, diesen Jesus, diesen Hohepriester, der hineingegangen ist in diesen Himmel und hat dieses Sühneopfer, sein Blut gebracht, durch ihn können wir uns diesem lieben Gott nahen. Und ich sage bewusst immer, lieber Gott, weil es ist nicht bloß Gott, sondern es ist ein lieber Gott. Das müssen wir immer wieder hören, dass uns das bewusst wird. Ein lieber Gott. Und das nennt sich bloß nicht als Vorname Lieber und Nachname Gott, sondern es ist Tatsache, er ist liebend. Darum heißt er der liebe Gott, weil er liebt. Weil er dich und mich und alle Menschen unwahrscheinlich liebt. Ja, er ist nicht mit allem einverstanden, was die Menschen tun, aber das ändert nicht seine Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Ob der Mensch das natürlich annehmen kann, diese Liebe, ist die zweite Frage. Das liegt bei jedem Einzelnen selber. Ohne Glauben, sagt uns der Hebräerbrief, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Grundvoraussetzung ist Glaube. Ja, weil sehen tun wir nicht. Es geht einfach in diesem momentanen Zustand, vom Natürlichen her geht's nicht. Geistlich sehr wohl. Natürlich geht es nicht. Und wer Gott naht, muss glauben, dass dieser Gott es ist. Und dann kommt's. Und die ihn suchen, und das heißt nicht suchen, ich muss jetzt suchen, wo ist er denn? Sondern die ihn aufsuchen, der wird Gott denen ein Belohner sein. Jetzt ist es nicht bloß ein lieber Gott, ist auch noch ein belohnender Gott. Einer, der nicht knickt und knausrig ist, sondern ein großzügiger, guter Gott, lieber Gott, Vater. Er wird dein Belohner sein. Er, dein Vater, wird deine Gebete beantworten. Er wird deinen Mangel ausfüllen. Er kümmert sich um deine Belange und er gibt dir auch ein bisschen Weisheit, wie du mit deinen alltäglichen Dingen umgehen sollst. Und er gibt dir vielleicht Einsicht und eine Idee für bestimmte Sachen oder er zeigt dir, wo das Problem liegt, was du verändern sollst. Nicht, weil er mit dem Daumen kommt und macht es falsch, sondern weil er dich liebt und dich lenken will auf Baden der Gerechtigkeit in Wegen, die Segen bringen. Aber das kann nur geschehen, wenn du dich ihm nahest. Und dann wirst du ihn immer mehr und mehr kennen und lieben lernen. Dann wird nicht bloß er dich lieben, dann wirst plötzlich du ihn auch lieben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gehören eigentlich immer zwei dazu, die sich lieben. Ja, es ist schon in einer menschlichen Beziehung so. Wenn bloß einer den anderen liebt und umgekehrt ist die Liebe nicht da, dann hat diese Beziehung auf Dauer nicht recht viel Chancen. Aber diese Liebe Gottes kannst du mit deiner Liebe erwidern und du wirst ihn kennen und lieben lernen. Und es wird eine Beziehung werden und es wird eine Segensbeziehung sein, weil er ist wirklich ein wunderbarer Gott. Und dann wirst du wirklich mit dieser Freimütigkeit, wie der Hebräerbrief sagt, hinzutreten zum Thron der Gnade. Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir, was? Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also das rendiert sich, vor dem Thron der Gnade, vor Gott hinzutreten, ihm zu nahen, sondern du wirst dort rechtzeitige Hilfe finden, weil er dich liebt. Das ist der Grund. Gott beantwortet deine Gebete, weil du im Glauben kommst und weil er dich liebt. Nicht, weil du kommst, hey, ich habe aber das gemacht, ich habe jenes gemacht und ich war so brav und ich habe da gespendet und war so und so gut. Alles recht und gut. Aber das ist nicht der Grund in erster Linie, warum Gott dein Gebet erhört. Gott erhört dein Gebet, weil er dich liebt. Aber du sollst dich ihm nahen. Nicht bloß eine E-Mail an Gott schicken oder SMS oder sonst irgendeinen Brief. Er möchte dich selber vor seinem Thron sehen. Die meisten Christen sind da ein bisschen faul in dem Bereich. Sie warten lieber ab, bis irgendein Diener Gottes kommt und der betet dann für mich und er legt mir dann die Hände auf und dann passt wieder alles. Das ist auch nicht verkehrt, aber das ist nicht das Ziel. Diese Diener Gottes sind unterstützend da, um dich dorthin zu bringen, dass du selber dich deinem Gott und Vater nahest und deine Segnungen von ihm bekommst. Diese Dienstgaben wirken für dich, damit du in diese Richtung kommen kannst. Sie unterstützen und helfen dir. Aber die Dienstgaben Gottes sind nicht die Dummen, die bloß die Arbeit für die anderen tun sollen und müssen, weil sie zu faul sind, im Glauben sich auszustrecken und sich Gott zu nahen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir haben jetzt Zugang zum Himmel, zum Licht, zu dieser geistlich höheren Region, zu dem, wo die Bibel einfach immer sagt, oben, was man dann einfach so missverstanden hat mit oben. Früher haben sie ja nicht gewusst, dass da oben das Weltall kommt. Da war noch keine Rakete und kein Satellit und kein Teleskop, Fernrohr und sonst was. Da haben sie einfach gemeint, Gott ist irgendwo da oben. Die haben gemeint, der Mond ist wirklich so klein, wie man sieht. Und die Sonne, woher hätten sie es auch wissen sollen? Also, aber es ist nicht dieses oben im Natürlichen gemeint, sondern dieses höhere, geistliche, dieser Himmel. Und dort dürfen wir uns nahen. Das ist ein Privileg für die, die in Christus Jesus sind. Wir schauen uns das dann ein bisschen genauer an. Und sowas gibt es eigentlich erst seit Jesu Tod. Es ist noch eine Begebenheit, die weiß ja jeder, aber es wird keine großartige Aufmerksamkeit darauf gelegt. Als Jesus am Kreuz starb, ist im Tempel dieser Vorhang, der vor dem Allerheiligsten hing, der richtig dick und fett war, der ist plötzlich von oben nach unten zerrissen, ohne dass ein Mensch da sich dran zu schaffen gemacht hätte. Und dieser Vorhang repräsentiert die Trennung zwischen oben, zwischen dem Himmel und unten der Erde. Und es zeigt uns, dass diese Trennung jetzt weggetan wurde. Jetzt ist wieder Zugang zum Allerheiligsten, zum Himmel. Und es kann jeder Glaubende hinzutreten, wenn er will, und nicht bloß einmal im Jahr der hohe Priester, wie es im Alten Testament war. Und dieser musste erst einmal jede Menge Sündopfer für sich und für das ganze Volk bringen, dass er hintreten durfte vor Gott, sich Gott nahen. Und hätte er diese Rechtfertigung durch diese Sünd- und Blutopfer nicht gebracht, wäre er maustot umgefallen. Da sehen wir wieder, ein Gerechter, durch, in dem Fall eben durch diese Blutopfer, dürfte hintreten. Ein Sünder dürfte nicht hintreten. Und jetzt wissen wir wieder, wir sind ja die Gerechten. Also haben wir das Vorrecht, hinzutreten vor dem Thron der Gnade vor Gott und dürfen uns eben nahen, eben weil wir gerecht sind. Wenn du dich immer noch als Sünder siehst und Verdammnis in dir trägst, tust du dich brutal schwer, hinzutreten vor dem Thron der Gnade, weil diese Verdammnis dich einfach aufhält. Die macht diesen Glauben, den du notwendig hast dazu, einfach kaputt. Jetzt schauen wir uns mal die ganze Weltgeschichte ein bisschen an. Dann machen wir eine kleine Zeitreise wegen dieser Trennlinie, wo eben dieser Vorhang das Bild dafür ist, wo die war und wo die ist. Und eine Information vorher noch, am Anfang bei der Schöpfung heißt doch, an einem Tag schuf Gott das, am anderen Tag das nächste und wieder ein Tag. Dieses Wort Tag ist nicht ein Tag, wie wir meinen, in der Früh geht die Sonne auf Nacht geht es wieder unter, weil am ersten Tag zum Beispiel war ja Sonne und Erde noch nicht einmal da. Also kann es nicht so ein Tag gewesen sein. Dieses Wort Tag bedeutet einen Zeitabschnitt. Ob der nun 12 Stunden oder 24 Stunden oder von Millionen Jahre gedauert hat, was jetzt ich vielleicht nicht glaube, ist mir dann egal. Aber am ersten Zeitabschnitt macht er dieses und am zweiten dieses und am dritten jenes. Das müssen wir einfach mal so sehen. Wenn manche meinen, diese Millionen Jahre, da hat sich das alles entwickelt. Wenn es wirklich so gewesen ist, dann kann auch trotzdem aus nichts nicht irgendwas entstehen. Es muss Gott, Schöpfer, am Werk gewesen sein. Und ja, wie man so schön sagt, wenn du einen Sack voll Eisenteile in eine Waschmaschine steckst und rundum drehst, dann kommt auch nicht irgendwann eine Uhr heraus. Wenn du das lang genug drehst, dann kommt eine Uhr hervor. Millionen Jahre die Waschmaschine sich dreht, kommt auch noch keine Uhr hervor. Also es muss jemand da sein, der dieses Bauwerk macht, ein Schöpfer. Und dieser Schöpfer ist unser Gott Vater. Und am ersten Tag sprach er, was sprach er? Es werde Licht. Ja, es werde Licht, ist gut gesagt, da war noch keine Sonne da. Wie gibt denn sowas? Also kann dieses Licht, von dem Gott hier spricht, nicht das Sonnenlicht sein. Es muss ein ganz anderes Licht sein. Sonst stimmt ja das alles nicht zusammen. Was schuf Gott als erstes, als er sprach, es werde Licht? Und es war ein geistliches Licht, nicht ein Sonnenlicht. Er schuf damit die ganze geistliche Welt. Es entstand geistliches Leben um ihn herum. Er hat somit den ganzen Himmel, sein Reich, damit geschaffen. Ja, nicht das Firmament und das Weltall, das ist erst später dran gewesen. Er schuf eine geistliche Welt. In dieser geistlichen Welt, man kann es auch das Himmelreich nennen, da war der Thron Gottes und das Allerheiligste und die Herrlichkeit Gottes. Und da gab es nur Liebe und Frieden und Freude und Freiheit und all die schönen, wunderbaren Dinge. Und Gott selbst wohnte dort und der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist und die ganzen Engel und Cherubim und was es auch immer für geistliche Wesen gibt, die sind dort zu Hause. In diesem Himmelreich, wo Gott sagt, es werde Licht. So, dann gab es aber noch was außerhalb von dem Licht. Da gab es dann unendliche Finsternis. Und zwischen diesem Licht und dieser Finsternis ist damals diese Trennlinie gewesen. In dieser ewigen Finsternis war einfach nicht kein göttliches Leben, kein Licht. Und als Luzifer rebellierte, wurde er hinausgeworfen, zusammen mit einem Drittel der Engel, die hinter ihm standen und wurden in diese Finsternis verdammt. Seitdem nennt man diese Finsternis des Satansreich oder die Hölle, die Unterwelt, wie man es auch immer nennen will. Und dort gibt es keine Liebe und keinen Frieden und keine Freude, sondern immer nur das Gegenteil. Dort befindet sich seit dieser Rebellion der Satan und alle die mit ihm aus diesem Licht, aus diesem Himmel hinausgeworfen wurden. Und dazwischen eine Trennlinie. Sozusagen, ihr habt bei uns herin nichts verloren. Auf gut bayerisch. Sie konnten sich nicht mehr Gott nahen. Das möchte ich damit immer ausdrücken, ja, weil es geht ja um Gott zu nahen. Dann schuf Gott innerhalb dieses Lichts, dieses Himmelreichs, eine natürliche Welt. Innerhalb dieser geistlichen Welt schuf er eine natürliche Welt. Die Sterne, die Planeten, darin auch die Erde und auf der Erde den Garten Eden und die Menschen und die Tiere und alles drumherum. Und alles war in dieser Liebe, in diesem Einklang, in diesem Licht. Es war, wie Gott immer wieder sagte, es war sehr gut. Und es war auch sehr gut, weil dieser Himmel und dieses Natürliche, das Geistliche und das Natürliche nicht getrennt waren. Es gehört einfach zusammen und es hat alles hundertprozentig, tausendprozentig funktioniert. Bis zu einem bestimmten Tag. Denn dieser Satan war ja durch und durch böse und durchtrieben und er wollte Gott diese natürliche Welt entreißen. Es hat ihn geärgert vielleicht, dass Gott da so eine schöne Welt hat. Und die will er sich jetzt unter den Nagel reißen. Und er war ja dann nicht unbedingt dumm. Er hat gemerkt, aha, Gott hat diesen Menschen, diesen Adam, zum Chef gemacht über diese natürliche Welt. Und wenn ich den rumkrieg, dann bin ich der Boss. Und leider hat es geklappt. Der Adam ließ sich verführen und es geschah der sogenannte Sündenfall. Warum heißt es jetzt Fall? Weil diese natürliche Schöpfung herausgefallen ist von diesem Licht der Herrlichkeit des Himmelreichs in die Finsternis in dem Moment. Darum war das ein Fall, ausgelöst durch die Sünde. Und seit diesem Tag ist diese Trennlinie zwischen dem Himmelreich und der natürlichen Welt und der Erde und den Menschen. hineingekommen. Ab dem Moment ging es los mit dem Problem. Ab dem Moment gab es erstmal auch einen Tod. Den gab es vorher nämlich nicht in dieser natürlichen Welt. Das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Das kann doch gar nicht funktionieren ohne einen Tod. Es hat aber funktioniert und es wird auch irgendwann diese Erde und alles wiederhergestellt und da wird kein Tod mehr sein. Aber momentan sind wir noch nicht so weit. Wir müssen sehen, der Mensch hatte nicht mehr den ganz einfachen Zugang zu dieser geistlichen Welt. Er konnte nicht mehr mit Gott spazieren gehen, wie vorher. Das gefällt mir immer wieder, wenn ich das lese, dass Adam mit dem lieben Gott, mit seinem Schöpfer, mit seinem Vater spazieren gegangen ist. Weil keine Trennlinie war, weil es alles Hand in Hand ging, geistliche und natürliche Welt. Und das war ab dem Zeitpunkt des Sündenfalls einfach getrennt. Es war plötzlich sozusagen der Wurm drin. Und ab dem Zeitpunkt waren alle Menschen natürlich auch abgetrennt von dieser Herrlichkeit des Himmels. Und das Problem nahm so seinen Lauf. Gott hatte aber einen Plan, wie er das ganze Ding sich wieder zurückholen kann. Und jetzt kommen wir zur Zeit so des Alten Testaments von Adam an. Und Gott hat immer wieder hineingewirkt in diese Welt, die im Finstern war, hat durch Abraham ein Bündnis geschlossen, durch Mose, durch David, dann auch durch Jesus und überhaupt durch die ganzen Könige in Israel, Propheten und Priester und hohe Priester. Sie waren immer wieder Gottes Antwort auf die Probleme der Menschheit in dieser Finsternis. Es gab aber auch wieder Jahrhunderte, da war nichts von Gott. Da war die Menschheit sich selber überlassen. Aber Gott bildete sich ein Bündnisvolk, das Volk Israel, und da hat er schon mal ein bisschen angesetzt. Es war schon wieder ein bisschen eine Gemeinschaft da zwischen Gott und diesem Volk von Menschen. Aber die Menschen selber konnten nicht hinzutreten in die Herrlichkeit des Lichts. Diese Trennlinie war immer noch da. Gott konnte hineinwirken in diese natürliche Welt, aber nicht umgekehrt der Mensch hineintreten in die Herrlichkeit des Herrn. Das ging einfach nicht, weil er Kraft Geburt ein sündiger Mensch war. Einziger Unterschied ist eben der Hohepriester einmal im Jahr. Und das ist eigentlich bloß eine Bildersprache. Aber das deutet uns an, dass die Trennlinie irgendwann überwunden werden kann. Die Israeliten waren gefangen, letztendlich unter dem Gesetz, unter Satzungen, die eigentlich wiederum bloß die Sünde groß gemacht haben und sie waren einfach unter der Verdammnis. Der restliche Teil der Menschheit, der ganzen Schöpfung, waren sowieso unter der Sklaverei Satans und seiner Dämonen abgetrennt von dieser Herrlichkeit. Sie konnten nicht sich Gott nahen, sie kannten Gott nicht, es war keine Chance da. Und als die Zeit dann erfüllt war, wiederum ein souveränes Eingreifen Gottes, kam der Sohn Gottes, Jesus Christus, als Mensch, erstmal als kleines Kind, auf diese Erde. Und da heißt es, er entäußerte sich seiner Herrlichkeit und nahm Knechtsgestalt an. Es war ein brutaler Schritt für diesen Jesus aus dieser Herrlichkeit hinab oder herunter in diese natürliche, gefallene Schöpfung hineinzutreten. Man müsste sagen, es war ein Kulturschock eigentlich für diesen Gottessohn. Aber er wusste, es muss sein. Er hatte einen Auftrag und er kam auf diese Erde. Es war der erste Gerechte seit Adam. Jesus war von Geburt an gerecht. Er war kein Sünder von Geburt an, weil er war Gottes Sohn und nicht der Sohn von Josef. Weil wenn er Sohn Josefs gewesen wäre, hätte er diese Sünde übernommen von Adam her über Josef. Nein, er war Gottes Sohn, der Gerechte. Und er kam in diese Welt und weil er keine Sündennatur in sich trug, war er auf dieser Erde, aber trotzdem in Verbindung mit dem Himmel. Bei Jesus persönlich war die Trennlinie nicht da, weil diese Trennlinie ist ja die Sünde. Und diese Sünde ist bei Jesus nicht da gewesen, weil er nicht als Sünder geboren wurde. Er war von Anfang an mit Gott, seinem Vater, in Verbindung. Und dieser Jesus wuchs heran, war heute so ein Knabe und er nahm zu an Weisheit, heißt es, und Verständnis. Und mit 12 Jahren hat er schon die Schriftgelehrten belehrt. Und es zeigt uns, woher hätte es denn gehabt? Er hatte es von seinem himmlischen Vater, weil er von Gott, vom Himmel her gekommen ist. Er wusste ein bisschen mehr. Sonst hätte er bloß gewusst, was er in seinem, sage jetzt einmal, damaligen Religionsunterricht gelernt hätte. Und die haben viel gelernt, das ganze Gesetz und alles drum und dran, das mussten die alles lernen, die Juden. Aber Jesus wusste was Besseres, weil er keine Trennlinie hatte, weil er in Gemeinschaft mit dem Himmel war, mit seinem Vater. Ja, wie sie ihn dann gefunden haben im Tempel, sagt er doch zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er sagte damals schon, Gott ist mein Vater. Und die haben es natürlich nicht verstanden. Da haben sie gemeint, naja, immer so ein Kerl, was er jetzt redet. Später haben sie nur angeklagt, weil er Gott seinen Vater genannt hat. Aber es war nicht falsch. Jesus wusste, woher er kam und wer er war. Er hatte diese Identität. Und er kannte seinen Gottvater. Er kannte seine himmlische Heimat. Und viele Christen kennen ihre himmlische Heimat nicht. Sie kennen bloß das Rundherum, weil man so fixiert ist auf das Natürliche. Wir müssen unsere himmlische Heimat viel besser kennenlernen. Der Satan natürlich versuchte, diesen Jesus umzubringen, schon als kleines Kind durch den König Herodes. Aber auch später, als Jesus seinen Dienst antrat, hat er ihn in der Wüste versucht. Er wollte einfach diesen Jesus beseitigen. Er wusste schon, oh, da stimmt was nicht. Was macht dieser Gott jetzt da? Mit dem Jesus kann er nicht so richtig. Naja, gut, Jesus war dann mit Heiligen Geist erfüllt worden, mit Kraft gesalbt worden. Der Heilige Geist kam auf Jesus und dann begann der Dienst und damit hat sich auch die Herrlichkeit des Himmels in seiner ganzen Fülle durch Jesus offenbart. Er hat den Menschen gezeigt, wie das Licht ist, wie kraftvoll dieses Licht ist, das im Himmel ist, das Gott am Anfang geschaffen hat, wie herrlich Gottes Herrlichkeit ist. Und er hat die Menschen befreit und geheilt und gesegnet. Ich kann es nicht jede einzelne Sache aufführen, aber lies einfach mal wieder die Evangelien und stell dir das bildlich vor, wie das wäre, wenn es jetzt so wäre in deinem Leben. Dann merkst du erst, Mensch, was hat der gemacht? Er hat dieses Licht offenbart. Darum sagt er auch, ich bin das Licht der Welt, weil er dieses Licht scheinen hat lassen, weil dieses Licht solche Kraft hat, dass Finsternis und die Dämonen, die mussten weichen, die Krankheiten wurden weggetan, die Gebrechen und so weiter und so fort. Die ganzen Aussätzigen, die er geheilt hat, was ja wirklich eine üble Sache war. Diese Menschen, was die gelitten haben. Wenn dir die Gliedmaßen abfallen und hast kein Antibiotikum und hast keine Narkose und keinen Chirurgen, wie zu der damaligen Zeit, da kam Jesus, brachte die Herrlichkeit Gottes aus dem Himmel mit. Und in einem Nu waren die Menschen wieder gesund. Das ist das Licht Gottes. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Und so offenbarte Jesus den lieben Gott, so wie er wirklich ist. Und er sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das seht ihr nicht, wie das wirkt, das Reich Gottes. Wie dieses Licht heilt und befreit und segnet. Darum sagt er ja im Vater unser, soll man beten, dein Reich komme. Das so ist wie im Himmel hier auch auf der Erde. Das Licht ist anstelle von der Finsternis. Da soll man einmal drüber nachdenken. Ja, die meisten frommen Leute beten heute das Vaterunser 10-mal hintereinander und denken nicht drüber nach, was das eigentlich bedeutet. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Boah, Licht auf der Erde. Finsternis geht weg, weil Licht viel mehr ist als Finsternis. So hat Jesus das Reich Gottes offenbar gemacht, den Himmel auf der Erde offenbar gemacht. Licht hat die Finsternis vertrieben. Und dann hat dieser Jesus sich bereit gemacht, um als Opfer für diese sündige Menschheit, als Lamm, sich schlachten zu lassen, ans Kreuz zu gehen, für die Sünde der Welt zu sühnen. Dafür ließ er sich ans Kreuz nageln. Dafür hat er bezahlt. Und deshalb hat er auch durch seinen Kreuzestod viele prophetische Schriften erfüllt, die das schon vorausgesagt hatten. Die Finsternis wiederum, Satans Reich, die haben auch gemeint, wie schlau das sind und haben gedacht, da haben wir jetzt einen Plan schmieden, wie wir diesen Jesus wieder loswerden, weil der macht unsere ganzen Werke kaputt. Wir haben so viele schon krank gemacht, Ach, wunderbar. Und dann kommt er daher und macht die wieder gesund. Unsere stärksten Dämonen schickt er weg. Das können wir nicht gelten lassen. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir diesen Jesus hier von dieser Erde wieder vertreiben. Und dazu benutzte der Satan einige religiöse und gesetzliche Leute, so fanatische, ja, und ein paar Sünder aus den Heiden, die Römer, die nehmen wir noch dazu, weil die haben das richtige Werkzeug. Und dann kreuzigt man den Jesus. Und sie haben sich gefreut über diesen Plan, dass er so gut gelingt, und haben nicht gemerkt, dass sie dadurch sich zu Gottes Handlangern gemacht haben und haben Gottes Erlösungswerk letztendlich unterstützt. Als Jesus dann am Kreuz gestorben ist und der Vorhang zerrissen wurde von Gott selbst oder von einem Engel, ich weiß es nicht, wird der Satan wohl gemerkt haben, was er angerichtet hat. Ich denke, es war Chaos im Höllenviertel. Ich denke, dass die erst einmal in einer Depression gelandet sind. Was haben wir bloß jetzt gemacht? Jetzt ist dieser Vorhang zerrissen. Jetzt ist der Himmel geöffnet worden. Jetzt kommt noch mehr Licht. Das, wo wir doch eigentlich loshaben wollen. Jetzt können die Menschen dann sogar noch hinzutreten zu diesem Licht. Was haben wir bloß getan? Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Ich war ja nicht dabei und ist mir eigentlich auch wurscht. Wichtig ist, dass es vollbracht wurde. Sagte Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und der Satan hat sich letztendlich durch seinen Trick 17 selbst überlistet. Ja, und dann ging Jesus 3 Tage durch die verschiedenen geistlichen Regionen und hat dieses Evangelium gepredigt. Und dann wurde er von den Toten auferweckt. Der Vater selbst hat ihn zurückgeholt, wieder hinein in seinen Körper, der im Grab lag. Und er kam wieder zurück zum Leben. Jesus wurde auferweckt. Aber dieser Körper war nicht mehr der gleiche. Er wurde verwandelt. Es wurde ein Geistleib aus diesem irdischen Leib. Das ist der Unterschied. Aber Jesus nach seiner Auferstehung konnte plötzlich erscheinen mit seinem ganzen Körper und wieder weg sein und alles. Er war nicht mehr an diese natürlichen Gegebenheiten gebunden, wie es vielleicht vorher war. Vorher hat es zwar auch manchmal überwunden, aber eben durch ein Wirken des Heiligen Geistes, durch eine Geistesgabe. Jetzt hatte er schon diesen neuen verherrlichten Leib. Da brauchte er keine Geistesgabe mehr. Dann war er selber Geist geworden, vom Ganzen her, auch körperlich. Und als die Jünger sich eingekastelt haben in ihrem Haus vor lauter Furcht und Angst und alles verriegelt, dass ja nicht jemand reinkommen könnte von den Römern oder Pharisäern oder Soldaten, und Jesus war mitten unter ihnen, plötzlich. Und zack, war er wieder weg. Und an einem anderen Punkt haben sie nicht erkannt. Jesus sah aus wie ein Gärtner und sie haben ihn nicht erkannt. Und plötzlich, weil Jesus es so wollte, hat er sich zu erkennen gegeben und sie haben gemerkt, es ist ja Jesus. Es war ein Unterschied zwischen vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Er hatte einen geistlichen Leib bekommen. Jetzt war für ihn die Trennlinie zwischen Geist, Himmel und natürlicher Welt, Erde, ganz beseitigt. Restlos beseitigt. Er war nicht mehr begrenzt durch seinen irdischen Körper, weil er hatte dann einen himmlischen Körper. Und Jesus hat durch sein Werk der ganzen Finsternis, einschließlich Satan und allen Mächten der Finsternis, ihre Autorität und Macht über diese Erde wieder entrissen. Alles das, was der Satan dem Adam abgeluchst hat, hat Jesus ihm wieder weggenommen. Die Autorität hat nicht mehr der Satan. Die Autorität über die natürliche Welt hat Jesus und damit auch der Leib Christi. Der Satan hat bloß noch beschränkte Herrschaft über die Ungläubigen. Durch dieses Werk am Kreuz, diese Befreiung und Rechtfertigung des Glaubenden, ist die Trennlinie für den Glaubenden beseitigt worden. Der Glaubende braucht nicht mehr das Gesetz, er braucht nicht mehr irgendein Priestertum, er braucht nicht mehr irgendwelche Tiere als Schlachtopfer darbringen, er braucht nur ganz einfach den Glauben, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, völlig ausreicht. Ja, er braucht nicht mehr gute Werke und sonst was, er weiß, das Opfer Jesu hat es vollbracht. Der Glaubende ist befreit worden von der Macht der Sünde, von dieser Sündennatur. Er will von innen heraus nicht mehr sündigen. Der Äußere will oft einmal noch aus Gewohnheit sündigen oder weil er verführt wurde vom Verführer. Aber wirklich von innen heraus will ein wiedergeborener Christ nicht mehr sündigen. Und dieser Unterschied, ob ich es von innen heraus will oder ob ich es eigentlich nicht will. Der Glaubende ist seit dieser Zeit nicht mehr der Sklave Satans, sondern er ist ein Befreiter Gottes, ein Befreiter Jesu Christi. Und wer nicht mehr ein Sünder und deren Sklave ist, ist ein Heiliger, ein Sündloser und hat freien Zugang zur geistlichen Welt des Himmels. Und da stehen wir an dem Punkt, dass wir es jetzt erst einmal wissen. Ja, das zu wissen ist der Einstieg. Das dann umzusetzen und zu lernen, ist der nächste Schritt. Diesen Zugang auch anzuwenden oder auch hinzutreten vor Gott, auch hineinzuwirken oder hineinzusehen in diese geistliche Welt. Das muss ein Christ lernen, weil sonst ist er nicht recht viel besser dran als wie ein Unglaubender, weil er dann versklavt ist an die Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Welt. Wir dürfen uns Gottes Gnadenthron nahen, wir dürfen hinzutreten. Und Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. Ja, wie kann ein Mensch eine Tür sein? Irgendwie komisch, ne? Aber Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe. Durch Jesus will er damit sagen, durch ihn kann man hinzutreten in diese geistliche Welt. Man kann aber auch wieder heraustreten. Die Schafe, sagt er, gehen ein und aus durch diese Tür. Diejenigen Christen, die das noch nicht gehört haben und nicht verstanden haben oder nicht glauben, verhalten sich einfach alttestamentlich. So wie damals und rufen Gott aus einer irdischen Position an von der Ferne und warten, bis vielleicht irgendwann mal gnädigerweise was tut. Dass da von oben was runterfällt oder jemand kommt oder was weiß ich. Meistens passiert halt dann nichts. Aber Gott sagt, komm zu mir, tritt hinzu, nahe dich zu mir und hol dir ab, was ich dir schon bereitgelegt habe. Er sagt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Wo? In der Himmelswelt. Dort liegt's und dort können wir es holen. Und zum Bruder vom verlorenen Sohn sagt er, was mein ist, ist auch dein. Aber da sagt der Zweifel dann, schön wäre es, wenn es so wäre. Aber schön ist, dass so ist, sagt der Glaubende und lernt hinzuzutreten zum Thron der Gnade. So, jetzt schauen wir uns einmal ein bisschen weiter an, wie die Sache weiterging in dieser kleinen Weltgeschichte. Jesus fuhr in den Himmel auf, von wo er auch gekommen war. Und er setzte sich zur Rechten Gottes auf seinen Thron, um zu regieren, um zu herrschen. Diese Himmelfahrt wiederum zeigt uns, dass die Trennlinie beseitigt ist. Er schwebte empor, zusammen mit seinem geistlichen Leib und verschwand in einer Wolke, heißt es. Er war plötzlich in der geistlichen Welt, komplett mit seinem Leib. Dort wird er angebetet, gepriesen und gelobt von den Seinen und der ganzen Schöpfung. Und der Satan kann nichts mehr gegen seine Niederlage tun. Diese Niederlage Satans ist besiegelt, finito. Er kann nichts mehr dagegen tun. Es ist letztendlich verbrieft, da kann man nichts mehr rückgängig machen. Als nächstes, jetzt kommen wir schon in die Zukunft, wird sein, dass der Leib Christi, die Glaubenden, die Gläubigen, eines Tages entrückt werden. Was heißt das nun? Dann bekommen die Gläubigen den gleichen Geist, Leib, sie werden verwandelt in einem Nu, sagt uns die Schrift, den gleichen geistlichen Leib, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Und nicht mehr begrenzt auf die natürlichen Dinge. Da ist nichts mehr da, was auf Adam hindeuten würde. Es ist alles neu, ein verwandelter Leib, ein geistlicher Leib, wie eben Jesus war. So ist Jesus wieder der Vorreiter gewesen, der Erste, und wir folgen ihm nach. Und gleichzeitig, sagt uns die Schrift, werden die verstorbenen Gerechten aus den Gräbern hervorkommen, auch diesen geistlichen Leib haben und alle zusammen werden entrückt in die himmlischen oberen geistlichen Regionen. Und dann kommen diese Zeiten, wie die Schrift sagt, der Wiederherstellung aller Dinge. Die Erde wird vollkommen wiederhergestellt sein. Die Trennlinie wird wieder dort sein, wo sie von Anfang an hingehört hat, zwischen Licht und Finsternis und nicht zwischen Himmel und Erde. Es wird wieder zusammenharmonieren. Es wird kein Tod mehr sein zwischen auf dieser Erde und es wird keine Trennung mehr sein zwischen dem Himmel und der Erde. Alles wird wieder komplett hergestellt sein wie am Anfang der Schöpfung. Und das ist eine gute Nachricht. Und dann sagt uns die Schrift, und wir werden mit Jesus auf dieser Erde leben und herrschen und es wird alles gut sein. So, aber jetzt kommen wir wieder ein paar Schritte zurück. Dieses Gemeindezeitalter, diesen momentanen Zustand, man nennt es Gemeindezeitalter. Es ist so ein bisschen so ein Zwischenschritt. Für die einen ist die Trennlinie beseitigt und für die anderen nicht. Und wer sind die anderen? Es sind die, die nicht glauben, die Jesus nicht kennen, die nicht von Neuem geboren wurden. Und dieses Gemeindezeitalter, das geht uns halt jetzt wirklich an. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Das werden wir aber beim nächsten Hauskreis machen, weil sonst wird es wieder zu lang. Und da beschäftigen wir uns dann noch genauer mit dem, wie wir uns Gott nahen. Und wie wir das lernen können, uns Gott zu nahen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass das nicht bloß eine Information ist, dass das gehen sollte, aber ich weiß nicht wie. Wichtig ist, dass wir sehen, die Trennlinie ist für uns beseitigt. Allerdings ist der noch nicht verwandelte, erneuerte Körper noch ein bisschen ein Hindernis. Oder auch die finsteren Mächte, die uns abhalten wollen, hinzuzutreten. Schauen wir uns aber das nächste Mal an, sonst wird diese Zeit ein bisschen zu lang, weil es ist dann doch noch einiges. Dann bis zum nächsten Mal.